Wir Biobauern, der Podcast, in dem sich alles um die täglichen Herausforderungen und Chancen in der ökologischen Landwirtschaft dreht. Egal, ob es um Rinder, Schweine oder Geflügelhaltung, den Ackerbau oder Grünland geht. Wir liefern dir praxisnahe Tipps und Impulse, die dir helfen können, deinen Biobetrieb erfolgreicher und effizienter zu gestalten. Als Beratung für Naturland begleiten wir dich auf diesem Weg. Also, packen wir es an.
Herzlich willkommen zum Podcast Wir Biobauern. Heute mit einem spannenden Thema, nämlich Direktsaat. Mein Name ist Stefan Fee, ich bin Ackerbauberater bei Naturland und begrüße alle Zuhörer herzlich zu diesem Podcast. Bei mir ist heute mein Kollege Philipp Köhler, Ackerbauberater aus Baden-Württemberg. Grüß dich, Philipp.
Hallo Stefan, grüß dich.
Ja, Philipp, wir wollen uns heute über Direktsaat unterhalten. Und wann hast du dich das erste Mal mit Direktsaat beschäftigt?
Das war tatsächlich im Bachelorstudium. Da habe ich Ökolandbau und Vermarktung studiert, also schon im Ökolandbau-Zusammenhang. Da waren dann Leute bei uns dabei, die auch konventionell gelernt hatten und sich intensiv mit Boden und mit Direktsaat beschäftigt haben. Und dann waren wir so eine kleine Gruppe, die sich da immer wieder ein bisschen ausgetauscht hat, wo da Potenziale auch für den Ökolandbau liegen können und wo dann auch die Hürden sind.
Ja, und viele denken ja, das Thema Direktsaat, das ist ein ganz modernes Thema, weil es ja eben aktuell im Trend liegt. Aber die Direktsaat ist ja durchaus schon ein bisschen älter. Und die ersten Betriebe, die sich mit Direktsaat beschäftigt haben, waren natürlich weniger in Europa, sondern eher in Amerika unterwegs. Wie ist es denn eigentlich zu diesen Direktsaatsystemen gekommen? Was war die Motivation, dass damals Betriebe gesagt haben, wir wollen Direktsaat machen?
Das war in den USA und Kanada, in den Great Plains, gab es in den 1930er Jahren sogenannte Dust Bowls, also Staubschüsseln, wo sehr viel Boden durch Wind verfrachtet wurde. Und damit wurden ganze Ernten zerstört und Lebensumwelten unwirtlich gemacht. Und das kam daher, dass dort sehr, sehr, sehr viel gepflügt und intensive Bodenbearbeitung betrieben wurde. Das hat in den ersten Jahrzehnten, in denen man in den USA Ackerbau betrieben hat, relativ gut funktioniert. Aber dann sind nach und nach auch durch einseitige Fruchtfolgen die Böden degradiert. Und in einer großen Ebene, den Great Plains eben, konnte der Wind sehr viel Boden sehr weit verfrachten. Und dadurch gab es Probleme. Daraufhin hat man gesagt, man will weniger Boden bearbeiten und ist letztlich im Extrem zu Direktsaat gekommen.
Und da müssen wir natürlich dann auch drüber sprechen, Direktsaat. Was ist denn eigentlich da die Definition von Direktsaat? Und wie kann man das denn definieren? Oder gibt es da überhaupt eine eindeutige Definition?
Man kann viele eindeutige Definitionen finden, wenn man will. Also eine, die ich jetzt bei der LOP, der Landwirtschaft ohne Pflugzeitschrift, gelesen habe, ist, wird weniger als 50% der Bodenoberfläche bewegt werden. Da gehen viele, die Direktsaat propagieren, auch deutlich drüber hinaus. Die sagen dann, ja, wenn ich mit einem Zinkenschar in den Boden eingreife zur Saat, dann ist es schon keine Direktsaat mehr, sondern so wenig Bodenbewegung wie möglich.
Ich denke, man kann es am ehesten auch runterbrechen dann auf die Aussage, wir säen, ohne dass wir ein Saatbett bereiten. Und das heißt also, natürlich kann man dann sagen, eine Zinkensämaschine kann das vielleicht auch, aber wir haben im Prinzip kein Saatbett und fahren dann mit einer Sämaschine direkt drüber und der einzelne Zinken macht dann quasi das Saatbett. Ja, und wir haben schon gesagt, die Ursprünge aus den USA und Kanada, in welchen Regionen gibt es denn noch Direktsaatsysteme?
Ein großes Thema ist Südamerika, Sojaanbau. Dort wird sehr viel Direktsaat gemacht, auch weil es sich um sehr große Flächen handelt und das einfach ein schnelles und wenig bearbeitungsintensives System ist und man damit besser große Flächen bewirtschaften kann. Das geht aber auch einher mit etwas, was wir als Ökos naturgemäß kritisch sehen. Die Direktsaat hat zwei große Aufschwungphasen erlebt. Zum einen in den 1970er Jahren mit der Einführung von Roundup und dann kam nochmal ein sehr großer Aufschwung Ende der 1990er Jahre, weil dann die Roundup-Ready-Pflanzen auf den Markt gekommen sind.
Die natürlich dann in so einem System wirkliche Entwicklungssprünge sind und damit natürlich auch sowohl das Anbausystem vereinfacht haben, als auch die Ertragssicherheit hergestellt haben und die uns aber auch schon darauf hinführen, die klassischen Kulturen, die eben in solchen Systemen angebaut sind, sind eben Soja zum einen, natürlich auch Mais, also klassisch die späten Sommerungen. Und sind es denn auch die Hauptkulturen in solchen Direktsaatsystemen oder gibt es auch Direktsaatsysteme für Getreide oder war das historisch wirklich nur so, dass man da sich mit späten Sommerungen beschäftigt hat?
Es war nicht nur so, dass man sich mit späten Sommerungen beschäftigt hat. Raps war auch relativ früh Thema. Wenn wir bei Sommerungen und den USA sind, müssen wir auch gerade auch im Roundup-Ready-System Baumwolle mitnennen. Das ist auch eine Kultur, die gentechnisch verändert relativ viel in Direktsaat angebaut wird. Von den Systemen, die ich auf konventionellen Betrieben in Deutschland kenne, dort sind auch klassische Wintergetreide mit dabei, Weizen, Triticale, Roggen, auch Raps in den Systemen und ein sehr interessantes System aus meiner Sicht auch auf einem Milchviehbetrieb in Schleswig-Holstein mit Kleegras. Also der hat eine Fruchtfolge, wo er 3 Jahre Kleegras hat. Das wird dann per Totalherbizid vernichtet und dann kommt noch ein Weizen und eine Triticale, glaube ich, und dann kommt wieder Kleegras, weil er das für seine Kühe braucht.
Und jetzt müssen wir natürlich auch noch darüber sprechen. In Direktsaatsystemen habe ich natürlich einmal das System, wo ich direkt in die Stoppel sähe. Aber es gibt ja natürlich auch noch das System, wo ich eine Frucht anbaue, eine Zwischenfrucht, eine Covercrop, die dann eben umgewalzt wird und in die der Bestand reingesät wird. So wie wir es jetzt in deinem Beispiel gerade vom Kleegras haben, was natürlich nicht abfriert oder dann wie im konventionellen Landbau abgespritzt wird, sondern da müssen wir natürlich schauen, dass diese Covercrops ja mechanisch umgedrückt werden. Die zwei Systeme laufen ja so ein bisschen nebenher. Gibt es da auch historische Entwicklungen, wann das mit den Covercrops angefangen hat?
Letztlich ist es so, dass die Direktsaat ja aus dem Bodenschutz entstanden ist und dann haben zumindest Pioniere relativ früh versucht, mit Covercrops zu arbeiten. Zunächst natürlich mit dem, was sie hatten, also Getreide, Roggen anzubauen und den dann umzuwalzen und dort reinzusäen, ist ein einigermaßen klassisches System. Und das bringt uns dann auch eigentlich schon zu Ideen, wie wir gegebenenfalls im Ökolandbau mit Systemen umgehen können, die in Richtung Direktsaat führen zumindest.
Und vielleicht müssen wir noch drüber sprechen, du hast schon gesagt, also eine Motivation war natürlich immer das Thema Erosion bei der Entwicklung von solchen Systemen. Das ist natürlich mit auch ein Thema, warum Direktsaat gerade auch so im Trend ist. Wir kämpfen natürlich auch mit Erosion oder stärkerer Erosion durch Klimaveränderungen, durch stehende Wetterlagen, durch Starkregenereignisse. Aber vorher noch über das Klima in solchen Systemen. Hat es einen gewissen Einfluss, in welcher Region ich Direktsaat mache? Klappt es in manchen Regionen besser als in anderen? Was sind da die begrenzenden Faktoren vom Klima?
Also wir haben ja quasi angefangen gedanklich mit Soja in der Direktsaat. Und Soja gibt uns schon den Hinweis, dass ein begünstigender Faktor für die Direktsaat eine lange Vegetationsperiode ist. Und wenn wir darüber reden, dass wir eine Zwischenfrucht, einen Roggen beispielsweise anbauen und den erfolgreich umwalzen wollen, damit abtöten, dann muss der in die generative Phase gegangen sein in aller Regel. Das heißt, der braucht schon ein bisschen Vegetationszeit und danach muss die Soja noch auflaufen, wachsen und zur Reife kommen können, damit es erfolgreich ist. Und das heißt, wir brauchen eigentlich relativ warme Gebiete. Wir brauchen aus meiner Sicht ausreichend Winterniederschläge, weil der Roggen erstmal Wasser verbraucht, bis er ausreichend groß ist und danach noch Wasser für die Soja übrig sein soll. Und bei Mais ist es in der Idee genauso. Weizen und so weiter ist nicht so sehr ans Klima gebunden, hat aber andere hemmende Faktoren.
Das heißt, wenn ich das jetzt mal auf Deutschland übertrage, wir bräuchten eigentlich Weinbauklima, und das aber verbunden mit Niederschlägen, die wir im Allgäu haben.
Das wäre unsere Idealvorstellung, ne?
Das wäre die Idealvorstellung. Und mein Gut, wir kennen das ja auch. Es gibt ja durchaus auch Systeme, wo man im Futterbau zum Beispiel Landsberger Gemenge anbaut, das dann im zeitlichen Frühjahr erntet und dann noch ein Mais nachbaut. Und wir sind zwar jetzt hier eher in der Ackerbau-Edition, aber mancher Tierhalter kennt es dann, wenn dann halt wir ein trockenes Jahr haben, dann reagiert der Mais halt auch und wird dann halt nur 1,20 Meter hoch und hat einen Mini-Kolben. Also das kennen wir ja auch aus klassischen Anbausystemen, wo dann das Wasser vielleicht auch ausgeht.
Und da ist gar nicht mal nur aus meiner Sicht das Problem, dass der Mais nur 1,20 hoch wird und wenig Ertrag bringt, sondern wir haben auch im Auflauf dann, wenn der Boden stark ausgetrocknet ist, zur Saat der Hauptkultur Probleme mit dem Auflaufen. Und dann haben wir auch in der Jugendentwicklung Verzögerungen allgemein, haben Probleme in der mechanischen Unkrautregulierung, wenn wir das vorsehen. Und die Beikrautkontrolle ist dann insgesamt nicht so hervorragend, wie wir uns das vielleicht vorstellen.
Da können wir aber dann später noch bei den Herausforderungen drauf eingehen. Also jetzt haben wir die Motivation und auch die aktuellen Trends. Natürlich Klimaveränderungen haben wir gehabt. Natürlich wird auch mit aktuellen Situationen, teure Kostenstruktur, natürlich auch das Thema Schlagkraft spannend. Nicht nur, weil wir hohe Kosten haben im Ackerbau, sondern natürlich auch, weil die Zeitfenster immer enger werden. Und wenn ich dann natürlich mit einer Maschine im Idealfall säen kann und dann erst wieder nach der ganzen Unkrautregulierung mit Mähdrescher kommen und dann wieder säen kann, ist es natürlich eine extreme Arbeitseinsparung. Wie siehst du den Faktor?
Enorm. Also das ist auch beispielsweise bei einem unserer Naturlandbetriebe, die das System Soja-Direktsaat in umgewalzten Grünrocken praktizieren. Die Hauptmotivation auf entfernten Flächen hat er keine Kapazitäten, da immer intensiv zu hacken. Und deshalb hat er sich entschieden, auf den hoffernen Flächen das Direktsaatsystem umzusetzen. Und das macht er auch schon seit einigen Jahren und ist auf seinem Standort im Rheingraben damit recht erfolgreich. Auf einem bewässerungsfähigen Standort im Rheingraben.
Der also auf jeden Fall das gute Klima hat und dann eben nachhelfen kann.
Genau.
Und dann müssen wir natürlich noch über ein wichtiges Thema sprechen, natürlich über das Thema Humus. Und in der aktuellen Diskussion wird ja doch die Direktsaat immer als der positive Faktor für den Humusaufbau genannt. Wie kann man das einschätzen?
Wenn ich die oberen 5 Zentimeter betrachte, dann ist das absolut positiv, weil bei der Direktsaat oder allgemein bei Minimal Tillage Systemen bleibt die organische Substanz, die oberirdisch aufgewachsen ist, zunächst im oberen Bodenbereich. Und wenn ich tiefer Bodenbearbeitung betreibe, dann vermischen wir das alles in allem mit dem gesamten Bearbeitungshorizont. Es gibt allerdings Untersuchungen, die sagen, die Humusmenge ist ähnlich in beiden Systemen, solange sie fruchtfolgetechnisch und so weiter ähnlich geführt werden.
Man muss ja an der Stelle natürlich auch erwähnen, dass diese Umstellung von Bodenbearbeitungssystemen natürlich auch relativ lang verläuft. Also es ist ja eben nicht so, dass wenn ich jetzt 2 Jahre, 3 Jahre Direktsaat mache im Vergleich zum, sagen wir, konventionellen Anbau, dass ich dann eben sofort die Effekte habe, sondern dass der Boden da durchaus, und es gibt ja auch die Erfahrungen aus eben diesen Direktsaatregionen in Südamerika, das durchaus eine Zeit von 15, 20 bis 30 Jahren braucht, bis sich eben dann das neue Anbausystem stabilisiert hat und wir dann die positiven Effekte haben. Und deswegen muss man da eben auch ein bisschen ernüchtern und sagen, natürlich kann sich der Humusaufbau verändern oder der Humuserhalt, aber das ist trotzdem eben eine langfristige Geschichte.
Also auch Direktsäher in Deutschland, die ich kenne, die sagen, am Anfang gab es die ersten Herausforderungen, dann kam eine Hochphase, wo sie dachten, ja, das läuft richtig gut. Dann gab es nach so 7, 8 Jahren in dem System einen ganz schönen Einbruch und danach hat sich das auf einem Niveau stabilisiert, wo sie sagen, damit können sie gut arbeiten. Also ja, diese 10, 15 oder noch länger Jahre, das ist schon durchaus realistisch.
Ein bisschen wie bei der Umstellung im Ökolandbau.
Ja.
Die ersten Jahre nach der Umstellung sind auch super. Im 7. Jahr kommen dann in der Regel die Disteln so richtig. Das muss man dann aushalten und dann hat sich das System stabilisiert.
Genau. Also wenn wir hier gerade gleich bei den Vergleichen zwischen Öko und konventionell sind, sollten wir aus meiner Sicht über das Dilemma No-Till und Direktsaat reden. Also diejenigen, die im Konventionellen sagen, wir machen No-Till, die meinen in aller Regel, wir machen Direktsaat entlang der gesamten Fruchtfolge. Wir machen im Grunde keine ernstzunehmende Bodenbearbeitung. Wenn wir in Öko von Direktsaat reden, dann reden wir in aller Regel von temporärer Direktsaat. Also dass wir entlang der Fruchtfolge Stellen haben, an denen wir Direktsaat als Werkzeug in der Fruchtfolge nutzen. Aber auf Ökobetrieben findet in aller Regel entlang der Fruchtfolge trotzdem Bodenbearbeitung, teilweise auch sehr intensive Bodenbearbeitung statt.
Dazu gibt es ja auch ein Beispiel aus Nordamerika, das Rodale Institute, die ja einen Dauerfeldversuch haben, der mittlerweile wahrscheinlich schon über 40 Jahre, wahrscheinlich schon fast 50 Jahre läuft und in denen ja eben auch solche Varianten verglichen werden. Und da ist ja eben das Spannende, dass die in der Variante mit der reduzierten Bodenbearbeitung durchaus Direktsaatsysteme ausprobieren oder etabliert haben. Allerdings legen die eben besonders viel Wert darauf, dass die Covercrop ja sehr sauber etabliert wurde. Und im Zweifelsfall, wenn das nicht möglich ist, dann pflügen die halt vor der Covercrop, säen die Covercrop dann aus, um da einen sauberen Bestand zu haben, den sie dann eben umwalzen mit der Crimper-Walze und dann eben zum Beispiel in den Roggen ihren Soja reinsäen. Das würde natürlich jetzt in Deutschland, wie du sagst, mit der No-Till ist gleich Direktsaat-Definition überhaupt nicht zusammenpassen.
Aber es bietet trotzdem in dem System die Möglichkeit, im Frühjahr und über den Winter eine Bedeckung des Bodens zu haben und dann in der Saison im Sommer, wo wir möglicherweise stark Niederschläge erwarten, einen Schutz des Bodens zu haben, während die Soja noch klein ist.
Genau. Und damit ist es eigentlich ja, wie du sagst, genau die Anpassung zu sagen, wenn wir im Ökolandbau Direktsaatsysteme anpassen wollen, dann eben temporäre Systeme für bestimmte Kulturen. Dazu gab es ja, glaube ich, auch bei dir in Baden-Württemberg Versuche von staatlicher Seite, wo man eben versucht hat, solche Direktsaatsysteme im Ökolandbau umzusetzen.
Genau, es gab ein Projekt in der Rheinregion, also da sind die Schweizer, die Franzosen und die Baden-Württemberger für Deutschland, das LTZ dabei, beziehungsweise dabei gewesen. Das Projekt nähert sich dem Ende. Und dort hat man auf mehreren Betrieben in Deutschland versucht, Direktsaat mit Mais, Soja und Weizen zu etablieren. Wir haben schon gesagt, klassisch sind die späten Sommerungen, also Mais und Soja. Weizen ist dann eben noch eine andere Herausforderung. Dieses Mais-System funktioniert letztlich über eine Winterzwischenfrucht, die eine Grobleguminose ist oder ein Grobleguminosengemenge, weil das Stickstoff binden soll und dem Mais dann zur Verfügung stellen soll. Die wird umgewalzt, da wird der Mais zum normalen bis leicht verzögerten Mais-Saatzeitpunkt reingesät. Analog funktioniert es zu Soja, wie wir es gerade eben schon besprochen haben, in umgewalzten Grünroggen. Und das Weizensystem als Besonderheit wurde so gestaltet, dass sie eine Zwischenfrucht im Herbst angesät haben. Eine Zwischenfrucht, die durch Frost absterben sollte. Es war ein relativ diverses Gemenge, auch mit Leguminosen und Nicht-Leguminosen. Das wurde vor der Weizensaat auch umgewalzt. Der Weizen wurde direkt reingesät. Wir haben das im Sommer danach angeschaut und wir haben gesehen, dass die Idee, dass die Zwischenfrucht abstirbt, im Reingraben gar nicht so sicher funktioniert. Und dann hatten wir relativ viel Zwischenfrucht noch im Weizenbestand stehen. Das gibt eine deutliche Ernteerschwernis. Zudem braucht die Zwischenfrucht, die dann da noch in der Hauptkultur steht, zusätzliches Wasser. Und ein weiterer Aspekt, der da auch sehr deutlich geworden ist, wenn wir die Mineralisierung im Boden nicht haben, dann funktionieren diese Systeme für nährstoffbedürftige Kulturen nur, indem wir Nährstoffe extern zuführen. In dem Fall wurde das mit Tamil-Pellets gemacht, weil das gut zu dosieren ist und im Versuch gut funktioniert. Das können aber andere Dünger, die im Ökolandbau zugelassen sind, genauso sein.
In Bayern, also auf der anderen Seite, wurden ja auch ähnliche Versuche gemacht und das deckt sich ziemlich. Die haben also diese Versuche mit Mais gemacht und haben eben da auch Covercrops angebaut. Und die erste Herausforderung war eben die Vegetationsdauer. Das heißt also, das Problem war, dass bis der Roggen in die generative Phase gekommen ist, um ihn dann umzuwalzen, war der Saatzeitpunkt für den Mais eigentlich schon fast zu spät. Sodass also gerade im Vergleich zu normalen Saatterminen beim Mais der Ertrag natürlich gar nicht mehr der sein konnte, wie jetzt im herkömmlichen Anbausystem. Und wenn man dann auf eine Alternative geht, bei der es sicherer funktioniert, in dem Fall war das dann zum Beispiel die Wintererbse, dann hat zwar das Umwalzen gut funktioniert, aber da war halt das Problem, dass die Wintererbse in mehreren Jahren ausgewintert ist, sodass dann eben dieser Effekt der Bodenbedeckung und auch der Unkrautregulierung natürlich nicht gegeben war. Und das ist natürlich dann durchaus die Herausforderung, wenn man so ein Anbausystem gestalten will und was auch die Versuche zeigen, dass diese Abstimmung mit Vegetation, Covercrop, Zwischenfrucht, ob die eben abfriert, durchaus die Herausforderungen sind, bei denen man sich durchaus reinfuchsen muss.
Ich habe dazu gerade noch zwei Gedanken. Und zwar hatten wir ja auch vor einigen Jahren mal eine Online-Veranstaltung zu Direktsaat im Ökolandbau. Und der Referent dort war bei dem Versuch der LFL mit dabei. Und er hat zudem in dem System mit der Erbse die Kritik geäußert, dass die Erbse dann, wenn wir in Deutschland, in Bayern in dem Fall, sehr viele Niederschläge haben, und zwar im Winter, ist die Erbse sehr, sehr klein und bietet sehr, sehr wenig Schutz vor Erosion in dem Fall. Und damit ist ein Hauptzweck in diesem System nicht so erfüllt, wie man sich das idealtypisch vorstellt. Das andere, was du jetzt noch angesprochen hast, ist die Unkrautkontrolle und die Matte, die dafür nötig ist. Willst du das vielleicht noch ein bisschen ausführen, kurz?
Ja, wobei natürlich, da kommt ja noch ein zweiter Punkt mit dazu. Wir brauchen natürlich die Unterdrückung von der Matte, die dann umgewalzt wird. Aber diese Covercrop muss natürlich schon bei ihrem Aufwuchs das Unkraut unterdrücken. Und das ist natürlich das, was du gesagt hast, genau der Vergleich. Die Wintererbse, die hat eine relativ langsame Jugendentwicklung. Also unser Kollege, der Werner Vogt-Kaute, der erzählt immer, als sie mit Wintererbse angefangen haben, da haben sie immer gedacht, die läuft nicht richtig auf, bis sie irgendwann zufällig vor Weihnachten gar nicht mehr dazugekommen sind, eine Feldbonitur zu machen. Und dann erst gemerkt haben, dass eine ganz große Welle dieser Wintererbse erst so ja zwischen den Jahren aufläuft. Also wirklich eine sehr langsame Jugendentwicklung. Und wenn wir das jetzt direkt mit der klassischen Variante Grünrocken vergleichen, da habe ich natürlich eine relativ schnelle Jugendentwicklung, habe da schon mal einen Ausschluss von jeglichen Konkurrenzpflanzen, die unten drin sind. Und wenn ich diese dichte Matte dann umwalze, also einen relativ hohen Bestand, dann kann ich natürlich auch da wieder unterdrücken. Das heißt, ich verhindere den Lichteinfall auf den Boden. Und damit schaffe ich es natürlich, Keimreize zu verhindern, beziehungsweise auch, dass das, was dann ein bisschen aufläuft, natürlich dann unten drin das notwendige Licht für die Photosynthese entzogen kriegt und damit dann auch nur kümmerlich wächst oder gar abstirbt.
Das bestätigen auch Versuche zu diesen Direktsaatsystemen, die an der Uni Hohenheim gelaufen sind, dass wir eine intensive Entwicklung der Zwischenfrucht brauchen und entsprechend auch eine ordentliche Matte, die bilden kann, damit es in den Systemen mit der Unkrautunterdrückung gut funktioniert. Was braucht denn so ein Grünroggen, um einen intensiven Pflanzenbestand und eine gute Matte zu bilden, Stefan?
Ja, natürlich auch Nährstoffe. Wuchs hängt natürlich immer mit Nährstoffen zusammen. Und wenn ich natürlich eine gute Konkurrenz haben will, dann muss ich natürlich auch der Pflanze eine zügige Jugendentwicklung ermöglichen. Und da zählt natürlich die Bewirtschaftung mit rein. Deswegen natürlich auch vorhin dieses Beispiel aus den USA. Kann man sich natürlich vorstellen, wenn ich den Grünroggen jetzt nur oberflächlich auf den Boden werfe, ist es natürlich eine andere Entwicklung, wie wenn ich da jetzt pflüge und sähe dann den Grünroggen rein. Allein schon von der Mineralisierung, von den Stadtbedingungen. Und man kennt es vielleicht auch eben nicht direkt aus der Direktsaat, sondern auch aus den normalen Anbausystemen. Auch da kämpfen wir ja durchaus bei den Feinsämereien, bei den Zwischenfrüchten, oftmals ein bisschen mit der Jugendentwicklung. Und deswegen muss ich natürlich, wenn ich jetzt so eine konkurrenzstarke Covercrop anbauen will, natürlich auch ein bisschen Nährstoffe reinfahren, die dann eben auch einen zügigen Auflauf ermöglicht. Gibt's da Erfahrungen oder Untersuchungen zu Düngung und Nährstoffen bei den Direktsaatsystemen?
Die gibt's bestimmt, aber ich habe keine konkreten im Kopf, mit denen ich jetzt angeben könnte.
Das wären natürlich die weiterführenden Untersuchungen. Ich meine, wir haben ja gerade ein paar vorgestellt. Da geht's ja im Prinzip erstmal darum, Anbausysteme anzupassen und erstmal mit diesen ganzen technischen Komponenten klarzukommen. Da kommen wir so langsam ja auch zu dem, was man vielleicht ausprobieren könnte oder was zu beachten ist. Natürlich ist das Nährstoffmanagement neben der Unkrautregulierung mit der Faktor, der entscheidend ist, damit es auch im Ökolandbau funktioniert. Denn, da kommen wir dann wieder zurück auf die Systeme. Du hast vorhin gesagt, im konventionellen, klassischen Direktsaatsystemen, so wie es sie schon viele Jahre gibt, ist natürlich das Glyphosat eine Komponente, aber daneben auch natürlich das Thema Dünger. Und da kein langsam wirkender Kompost, sondern was wird da in der Regel eingesetzt in diesen Systemen?
Da wird mineralisch gedüngt mit teils relativ hohen Stickstoffgaben und der Stickstoff wird auch in aller Regel hauptsächlich flüssig ausgebracht, sodass die Wirksamkeit nochmal schneller ist, dass das schneller bei der Pflanze ankommt.
Das heißt natürlich, wir haben auf der einen Seite dann durch den geringen Bodeneingriff deutlich weniger Mineralisierung. Das heißt, das, was wir langfristig düngen über Mist und Kompost, wird natürlich auch langsamer umgesetzt und würde also bedeuten, wenn ich so ein System versuchen wollte, dann bräuchte ich wahrscheinlich einen Zugriff auf einen schnell wirksamen Stickstoffdünger. Das wäre dann wahrscheinlich irgendein Vinasse oder ein Gärrest, oder?
Vinasse, Gärrest, man könnte natürlich auch über HTK nachdenken, wobei die flüssigen Dünger den Vorteil haben, dass wenn wir in einem System mit einer Matte, die auf dem Boden liegt, düngen, dass ein flüssiger Dünger, zumal mit vielleicht noch einem Niederschlag, besser in den Boden eingewaschen wird und dann der Pflanze zur Verfügung steht.
Und dann bräuchten wir natürlich wahrscheinlich auch nach der Ernte dieser Kultur wieder irgendeine Frucht, eine Zwischenfrucht oder eine Winterung, die dann vielleicht auch diese Restnährstoffgehalte wahrscheinlich dann auch oben behält.
Ja. Also wir hatten eingangs zwar gesagt, dass Direktsaat, insbesondere in konventionellen Systemen, ein arbeitsextensives System ist, aber wenn wir das im Ökolandbau richtig machen wollen, dann ist es ein arbeits- und auch ein gedankenintensives System. Da muss man sich pflanzenbaulich sehr gut mit auseinandersetzen, was man da tut, wie man es tut und auch wann man das tut.
Also es ist jetzt kein System, wo wir aus der Arbeitsextensivierung kommen und sagen, damit schaffe ich es, Arbeitsstunden zu reduzieren. Das ist so fast so wie beim Melkroboter. Die Arbeitszeit verlagert sich halt viel mehr in das Entwickeln dieses Konzeptes und in dieses Denken oder in dieses Hineinversetzen, wie diese Prozesse sich dann eben auch mit der Umstellung des Maschinenparks dann auch die Veränderungen im Boden stattfinden.
Der Maschinenpark ist ein guter Punkt, Stefan. Und zwar ist es natürlich relativ schwierig, wenn ich mir vorstelle, ich möchte in eine dicke, umgewalzte Roggenmatte, umwalzen muss ich sie auch erstmal können, mit der Amazone D7 sehen, mit dem Schleppschar. Das wird nicht gehen. Also man braucht dann durchaus auch Sätechnik mit ausreichendem Schardruck, die das Saatgut in den Boden bringt.
Und da gibt es wahrscheinlich auch jede Menge verschiedene Bauformen. Also ich kenne zumindest welche, die über Scheiben arbeiten. Ich kenne auch welche, die mit Zinken arbeiten. Da gibt es wahrscheinlich eine ganze Bandbreite von verschiedenen Möglichkeiten und Ausführungen.
Genau, also es gibt Zinkenschare, es gibt Einscheiben-, Zweischeibenschare und im Direktsaatkontext ist natürlich ein System, ursprünglich aus Neuseeland, auf jeden Fall mit zu betrachten und das ist Crosslot. Da sagen viele, die in die Direktsaat einsteigen, das ist für die Direktsaat das System. Crosslot beschreibt es im Grunde, also ein Schlitz, der kreuzförmig ist, mit dem es ist im Grunde eine Zinkensäschartechnik, die aber auch ein querverlaufendes Schar noch unterirdisch hat. Und damit wird das Saatgut auch nicht nur in einer Reihe, sondern auch horizontal ein bisschen verteilt abgelegt. Es kommt auch im Bereich der Saat dadurch noch ein bisschen mehr zu einer Bodenlockerung. Und davon versprechen sich viele, die in die Direktsaat einsteigen, die besten Ergebnisse.
Das ist ein gutes Stichwort, Lockerung. Manche Direktsaatsysteme werden ja auch mit einer intensiven Tiefenlockerung in Kombination gefahren. Würde sich ja eigentlich fast ein bisschen widersprechen, weil wir ja am Anfang gesagt haben, möglichst wenig Bodeneingriff. Muss ich denn dann trotzdem eine Tiefenlockerung mit einplanen, um einfach ja gewisse Vorgänge im Boden zu erhalten?
Das ist ein Minenfeld, auf das wir uns da begeben, Stefan. Also es gibt Direktseher, die sagen, bloß gar keine Bodenbearbeitung. Und es gibt die Fraktionen, die sagen, irgendeine Form Lockerung braucht's. Das kommt sicher auch auf den Standort, auf den Boden, auf das Bewirtschaftungssystem an, ob das sinnvoll ist und in welcher Form und wie oft. Wir sehen, dass permanente Direktsaatböden dicht lagern. Die Direktsäher sagen, das ist richtig, weil die Pflanze will in einen dichten oder in einen festen Boden wachsen. Wir sehen aber, dass insbesondere bei organischer Düngung der Stoffumsatz im Boden deutlich verbessert ist, wenn wir auch ein bisschen Luft im Boden haben. Und wenn wir das gewährleisten wollen, dann ist eine Lockerung sicher sinnvoll. Jetzt müssen wir trotzdem aber auch nochmal zwischen den Ökosystemen und den konventionellen Systemen unterscheiden. Zum einen in Bezug auf Nährstoffe und zum anderen hatten wir vorhin gesagt, dass die konventionellen Systeme auf dauerhaft Direktsaat ausgelegt sind und die Ökosysteme entlang der Fruchtfolge Direktsaatpunkte haben. Und dadurch haben wir in den Öko-Direktsaatsystemen, die temporär funktionieren, entlang der Fruchtfolge auch immer wieder eine Lockerung. Entsprechend sehe ich da noch weniger als entscheidend, dass wir da mit tiefen Lockerungen arbeiten, wenn es der Boden nicht sowieso braucht, aus bestimmten Gründen.
Ja, und damit sind wir jetzt also quasi direkt bei den Praxishinweisen, wenn jetzt jemand total angefixt ist und sagt, ich will jetzt irgendwas ausprobieren mit Direktsaat. Ich möchte bei diesem Trend dabei sein und nichts verpassen und möchte das ausprobieren. Ist natürlich jetzt wirklich die Frage, mit welchen Kulturen könnte man anfangen?
Ich würde eher mit der Frage starten, nach welchen Kulturen wir damit anfangen können. Und da ist aus Sicht des Ökolandbauberaters ganz wichtig, dass wir möglichst keine Altverunkrautung haben, denn mit der kommen wir sonst nicht mehr klar. Und wenn wir Altverunkrautung haben sollten, dann ist es natürlich auch so, dass die dann schon losgewachsen ist, einen Vorsprung hat und wir der beste Chancen bieten, dass sie Samen bilden kann und den Bodensamenvorrat auffüllen kann. Das müssen wir unbedingt vermeiden. Was an Verunkrautung besonders kritisch ist aus meiner Sicht, ist die Verunkrautung mit Wurzelunkräutern, also Quecke, Distel, Ampfer als Hauptverdächtigen. Auf Flächen, wo das deutlich schon zu sehen ist, sollten wir Direktsaat aus meiner Sicht im Ökolandbau überhaupt nicht versuchen. Außerdem sollten wir schauen, dass wir auf den Flächen möglichst wenig Druck durch Mäuse haben. Was hilft gegen Mäuse, Stefan?
Greifvögel
und Bodenbearbeitung. Entsprechend, das sind deutliche hemmende Faktoren. Wenn ich mit Direktsaat im Ökobetrieb anfangen würde, würde ich auf einer wenig verunkrauteten Fläche, die trotzdem für Kleegras ansteht, anfangen, weil Kleegras nach einer doch etwas langsamen Jugendentwicklung sehr konkurrenzstark wird und wir durch Pflegeschnitte und dann die Schnittnutzung im Allgemeinen Unkraut zurückdrängen können. Das wäre mein erster Startpunkt. Ein anderer Punkt, wo Direktsaat möglich sein kann, wenn die Fläche das aus vorhin genannten Gründen zulässt, ist der Anbau von Zwischenfrüchten. Aber dort laufen wir relativ schnell wieder ins Nährstoffproblem. Also Nährstoffe müssen dann auf jeden Fall bis zu den erlaubten 40 Kilo N zugeführt werden, damit die Zwischenfrucht auch ordentliche Bedingungen hat.
Da müssen wir jetzt aber aufpassen. Natürlich macht es keinen Sinn, jetzt mit einem Soja nach einem Kleegras zu starten. Also wenn wir jetzt mit einem Kleegras oder nach einem Kleegras mit Direktsaat loslegen wollten, was wäre dann die Variante? Nach dem Kleegras noch ein Weizen und dann eine Sommerung in Direktsaat? Oder würdest du jetzt direkt nach dem Kleegras loslegen?
Also direkt nach dem Kleegras habe ich natürlich erstmal das Problem, wie werde ich das Kleegras los, wenn ich danach eine Direktsaatkultur bauen will. Das heißt, wir müssten durchaus erst mit anderen Kulturen in der Ökofruchtfolge starten. Kulturen, die dann auch schon mal ein bisschen monetären Ertrag bringen, denn es gibt ein gewisses Risiko auch, dass Direktsaatkulturen nicht funktionieren. Das hatten wir vorhin schon beschrieben. Entsprechend, Stefan, wie du sagst, genau, ich würde vermutlich erstmal einen Weizen oder je nach Betriebstyp vielleicht einen Mais stellen, dann Weizen, dann eine Zwischenfrucht und dann die Soja rein. Das ist eine Idee, aber wir sehen schon wieder, wir sind in klimatischen Bedingungen unterwegs, die das auch zulassen müssen.
Ja, und das heißt also, natürlich muss ich schauen, an welchen Stellen in meiner Fruchtfolge würde das funktionieren und die passenden Flächen dazu haben und die passenden Dünger. Und das sind eben genau dann die drei Punkte, die zusammenpassen. Und dann kommt noch die vierte Herausforderung. Was mache ich denn, wenn ich die sauberste Fläche ausgesucht habe und trotzdem dann irgendwann das Unkraut kommt und die Ackerbegleitflora nicht nur wunderschön blüht, sondern auch wirklich dann Probleme macht?
Dann habe ich in der Ökofruchtfolge im Grunde nur zwei Möglichkeiten und das ist Bodenbearbeitung und Kleegras. Und das ist auch ein entscheidender Punkt. Wir hatten vorhin schon gesagt, dass es nicht immer funktioniert. Und deshalb sollte man da eine gewisse Fehlertoleranz insgesamt mitbringen, wenn man das probieren möchte. Man sollte Backup-Lösungen haben, also wenn die Kultur nicht funktioniert, in aller Regel schon im relativ frühen Stadium, sollte ich mir vorher überlegt haben, was mache ich dann? Und gerade in solchen Systemen, wo ich es mit einer Zwischenfrucht oder sowas probiere und da anfange, bietet sich das auch an, wenn ich das in Betriebstypen mache, wo ich Wiederkäuer zur Verwertung von Aufwüchsen habe, die nicht meinen Traumvorstellungen entsprechen.
Weil da müssen wir natürlich jetzt schon realistisch sein, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe einen umgewalzten Grünrocken, säe da eine Soja rein oder einen Mais und merke, was weiß ich, die Melde kommt zum Beispiel durch, dann wird es natürlich schwierig mit der Scharhacke, weil das wäre dann so, wie wenn ich in meinen dichten Getreidebestand versuche, mit einer Scharhacke eine Stoppelbearbeitung zu machen. Und das ist natürlich dann der entscheidende Punkt. Wenn es schief geht, dann geht es auch richtig schief. Und dann muss man natürlich auch, vor allem wenn man dann die Produktionsfähigkeit des Ackers auch im Hinblick auf Samenpotenzial, wie du schon gesagt hast, erhalten will, dann auch wirklich frühzeitig sagen, okay, jetzt nehme ich das alles weg und versuche das dann nicht durchzuziehen. Und das ist halt, glaube ich, auch das große Risiko bei dem Anbausystem, wenn ich das umsetzen will. Entweder es funktioniert oder es funktioniert halt nicht. Und es gibt genau, glaube ich, diese zwei Richtungen. Es gibt kein, ich habe vielleicht 80% oder 70% Ertrag, sondern wenn es halt wirklich schief geht, dann habe ich halt andere negative Faktoren wie Aussamen von Unkräutern, so dass ich dann wiederum mein System ja sofort umschmeißen müsste und sagen muss, ich muss jetzt pflügen und muss dann eine Kultur sauber in den reinen Tisch hinterher anbauen. Siehst du das genauso?
Ich sehe das absolut genauso. Und dieser Gedanke, dass es eben auch nicht funktioniert, hängt auch mit einer wirtschaftlichen Resilienz des Betriebes zusammen. Also ich muss ausreichend Geld auf dem Konto haben, um mir das leisten zu können, dass das auch mal nicht funktioniert. Ne? Also auf dem letzten Loch zu probieren, hey, jetzt mache ich direkt, das funktioniert nicht.
Weil das müssen wir jetzt auch sagen, auf jeden Fall. Ertragsmäßig liegen wir in diesen Systemen ja nicht da, wo wir in den konventionellen Anbausystemen liegen, oder?
Das hängt viel von der Nährstoffverfügbarkeit ab, aber das hängt auch davon ab, dass wir eben bei den späten Sommerungen auch eine kürzere Vegetationsdauer haben als in klassischen Systemen, weil wir einfach später zum Säen kommen. Und allein dadurch habe ich schon geringere Erträge, tendenziell noch ein erhöhter Unkrautdruck, der auch noch ein bisschen was kostet. Ja, das ist eher niedriger, als wir das in klassischen Systemen kennen. Aber die Idee der Direktsaat ist ja auch, Starkniederschläge besser zu verdauen. Es gibt Jahre, in denen die Direktsaat besser funktioniert als das klassisch Gesäte, aber in begrenzter Anzahl Jahre. Und derjenige, der das unter optimalen Bedingungen langfristig perfektioniert hat, der sagt, er hat durchschnittlich mit der Direktsaat so ja ähnliche Erträge wie im anderen System, blank gesät und gehackt, aber wie gesagt unter optimalen Bedingungen.
Ja, und damit jetzt eigentlich die positive Botschaft zum Abschluss. Für wen ist es denn sinnvoll, sich mit Direktsaat zu versuchen?
Für diejenigen, die ihre Flächen erstmal in einem guten Zustand haben, die in einem geeigneten Klima für das angedachte Direktsaatsystem sind und die Lust haben, sich da ernsthaft und auch kritisch damit auseinanderzusetzen, an dem System zu tüfteln, auszuprobieren, erstmal auf kleineren Flächen Erfahrungen zu sammeln und das dann Schritt für Schritt in die Fruchtfolge zu integrieren, wenn es denn auf dem eigenen Betrieb funktioniert.
Und dazu ist es dann natürlich notwendig, dass man sich irgendwo die notwendige Technik dann holt. Also zum einen die Möglichkeit, die Zwischenfrüchte oder die Covercrop umzuwalzen, zum anderen dann auch mit einer Sämaschine, die das schafft. Bei den Einzelkorn-Sämaschinen klappt es in der Regel auch mit geringen Anpassungen, sodass da auch der Aufwand zum Einstieg durchaus überschaubar ist. Und damit sind wir auch schon ziemlich am Ende. Also wir haben jetzt gestartet mit einem groben Überblick über die Entwicklung, wo das herkommt, was die aktuellen Trends und Motivationen sind, sich damit zu beschäftigen. Also Erosionsgefahr, Klimaveränderungen, steigende Kosten und damit auch die Anforderungen an uns, schlagkräftiger zu werden. Und dann auch verschiedene Beispiele, wo die Wissenschaft sich schon damit beschäftigt hat und dass es eben doch sehr viele Herausforderungen im Ökolandbau gibt. Und insofern ist es natürlich ein System, mit dem man sich versuchen kann wo wir aber natürlich, denke ich, beide als Berater relativ realistisch sagen müssen, das wird nicht sofort auf allen Kulturen immer wunderbar funktionieren, sondern es ist wirklich was, wo man ein Anbausystem mit sehr viel Tüftelei, mit sehr viel Hirnschmalz anpassen muss, um damit erfolgreich zu sein. Und deswegen ist das wirklich was sehr Anspruchsvolles. Und das sollte man wissen, wenn man eben in die Diskussion rund um diese Direktzahlthematik geht.
Genau, dem habe ich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.
Ja, und damit bedanke mich, Philipp, dass du hier dabei warst, dass wir uns jetzt intensiv über Direktzahl ausgetauscht haben. Und wir verabschieden uns an dieser Stelle und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ergänzende Informationen zu dem Thema findet ihr in den Shownotes. Und ja, damit vielen Dank, Philipp, und bis zum nächsten Mal.
Danke dir, Stefan. Bis bald.
Danke, dass du in dieser Folge dabei warst. Mehr über unsere Arbeit und den Podcast findest du auf unserer Webseite www.naturland-beratung.de. Falls du noch nicht Mitglied bei Naturland bist, dann könnte genau das Richtige für dich sein. Vermarktungsvorteile und das große Netzwerk aus Beraterinnen und Berater sind zwei Gründe, warum sich eine Mitgliedschaft für dich auszahlen kann. Hol dir jetzt unser kostenloses und unverbindliches Infopaket. Klicke einfach auf den Link in den Shownotes, trage kurz deine Daten ein und wir senden dir das Paket in den nächsten Tagen zu. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist. Und denk immer daran, gut beraten mit Naturland.